Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch das Evangelium nach Lukas. Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 11. In unserer Reihe durch das Lukas-Evangelium sind wir angekommen in Lukas, Kapitel 11. Wir lesen miteinander die Verse 45 bis 54. Und dies sind Worte des lebendigen Gottes. Aber einer der Gesetzesgelehrten antwortete und spricht zu ihm: Lehrer, indem du dies sagst, schmähst du auch uns. Er aber sprach: Auch euch, Gesetzesgelehrten. Wehe, denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten und selbst rührt ihr die Lasten nicht mit einem eurer Finger an. Wehe euch, denn ihr baut die Grabmäler der Propheten, eure Väter aber haben sie getötet. So seid ihr Zeugen und stimmt den Werken eurer Väter bei, denn sie haben sie getötet, ihr aber baut ihre Grabmäler. Darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt: Ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden, und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen, damit das Blut aller Propheten, das von Grundlegung der Welt an vergossen worden ist, von diesem Geschlecht gefordert werde, von dem Blut Abels an bis zu dem Blut des Zecharja, der zwischen dem Altar und dem Haus umkam. Ja, sage ich euch, es wird von diesem Geschlecht gefordert werden. Wehe euch, Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die, die hineingehen wollen, habt ihr gehindert. Als er von dort hinausgegangen war, fingen die Schriftgelehrten und die Pharisäer an, hart auf ihn einzudringen und ihn über vieles auszufragen, und sie lauerten auf ihn, etwas aus seinem Mund zu erjagen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser Herr Jesus Christus, unser König und Meister, wir wollen wieder zu deinen Füßen sitzen, um von dir zu lernen, und wir flehen: Sei uns gnädig, hilf uns, dass wir demütige Herzen haben, dass wir uns überführen lassen von deinem Wort und korrigieren, aber auch ermutigen und stärken und zurechtbringen lassen. Herr, dass wir so leben, wie du es lehrst und wie es dich ehrt, wie es dir gefällt. Herr, damit du Ruhm hast und allen Lob und allen Dank in unserem Leben. Herr, dazu sei uns jetzt freundlich und gnädig. Schenk uns dein Erbarmen, Herr, dass wir dein Wort verstehen und danach leben. Herr, zu deiner Ehre allein. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Also der Herr Jesus Christus war zu Gast bei einem Pharisäer beim Essen. Und am letzten Sonntag hörten wir, wie er die Pharisäer tadelte. Dafür, dass sie Heuchler waren. Dafür, dass sie Scheinheilige sind. Ja, er tadelte mehrere Dinge. Er tadelte sie dafür, dass sie äußerlich fromm erscheinen, aber innerlich voller Sünde sind. Er tadelte sie dafür, dass sie um bestimmte Details der Gebote Gottes extrem bemüht sind, aber andere, größere und noch wichtigere Dinge in den Lehren Gottes einfach übergehen, wie die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes. Er tadelte sie dafür, dass sie Ehre bei den Menschen suchen, einen Gefallen daran haben, wenn die Menschen sie loben, weil sie stolz sind. Und er tadelte sie dafür, dass sie andere Menschen täuschen. Sie sündigen nicht nur für sich selbst, sie machen auch noch andere unrein, indem auch andere lernen, Heuchler zu sein wie sie. Hast du diesen vierfachen Tadel des Herrn Jesus Christus an die Pharisäer, hast du diese Tadel angewandt auf dein eigenes Leben, auf dich selbst? Hast du nicht einfach über die Pharisäer geschimpft, sondern hast du dich erniedrigt? Hast du gezittert vor Gottes Wort? Das ernst genommen, was du hier gehört hast? Hast du es angewandt auf dich selbst und dich geprüft und dich gefragt, wo überführt Gott mich? Wo bin ich ein Heuchler? Wo mache ich anderen Menschen irgendetwas vor, was ich in Wirklichkeit gar nicht bin? Möge Gott uns, dich und mich und unsere ganze Gemeinde befreien von aller Heuchelei und schenken, dass wir in Wahrheit echte Gläubige sind. Hat man dich in deinem Kämmerlein gesehen, wie du gefleht hast zu dem Herrn, Herr, befreie mich von aller Heuchelei, überführe mich, wo ich ein Schauspieler bin und wo ich dich nicht in Wahrheit ehre? Und möge es so sein, dass wir nicht bloß Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter. Aber nun lasst uns studieren, wie es weitergeht, denn Christus hat noch mehr zu sagen. Und er spricht nicht nur bloß über die Pharisäer, sondern auch über die Gesetzesgelehrten, Vers 45. Aber einer der Gesetzesgelehrten antwortete und spricht zu ihm, Lehrer, indem du dies sagst, was zuvor gesagt wurde, schmähst du auch uns. Also wir haben gelernt, das Pharisäertum, das war eine Bewegung innerhalb des Judentums, so etwas wie eine Heiligungsbewegung oder eine richtige Denomination, können wir sagen. Und das waren alle möglichen von Menschen. Das konnten Handwerker sein und Fischer und Bauern. Normale Menschen, die aber besonders fromm leben wollten. Und einige von den Pharisäern waren Schriftgelehrten oder auch Gesetzesgelehrte. Und das war ein offizieller Berufsstand. Das heißt, das waren Männer, die haben Jura studiert, die haben das Gesetz Gottes, das Gesetz des Mose und all die Kommentare der Ältesten dazu, haben sie studiert. Sie haben gelernt, das Gesetz auszulegen und anzuwenden. Und dazu musstest du sozusagen zu einer staatlich akkreditierten Ausbildungsstätte von einem Rabbi, der die offiziellen Genehmigung dazu hatte, das zu tun, wurdest du ausgebildet, dann hast du einen offiziellen Abschluss gemacht und dann warst du ein legitimierter Rabbi, jemand, der das Amt des Gesetzesgelehrten ausübte. Das war dann dein Beruf. Du urteilst dann in Zivil- und Strafprozessen und konntest auch ein Lehramt innehaben und andere ausbilden. Also sie richten, sie urteilen und sie lehren. Das war sozusagen die Liga der religiösen Führung. Und die kannten das Gesetz auswendig und das ist keine Übertreibung. Die kannten das alles. Die waren die Experten. Wenn Christus nun die Pharisäer angreift und tadelt, spricht jetzt ein Gesetzesgelehrter, Lehrer, damit schmähst du auch uns. Aus zwei Gründen. Zunächst einmal waren viele Pharisäer Schriftgelehrte. Und zweitens war die Weise, wie die Pharisäer lebten, das, was Christus gerade kritisiert, von wem haben sie das denn gelernt? Ja, von den Gesetzesgelehrten. Und damit, wenn Christus die Pharisäer tadelt, tadelt er damit die Gesetzesgelehrten. Denn das waren die Experten, die Pharisäer bloß, die Laien. Und wir können uns vorstellen, wie ihnen sozusagen das Peterbrot im Halse stecken blieb, als sie hörten, was Christus da zu sagen hat über die Pharisäer. Das hat er doch gerade wohl nicht wirklich gesagt, oder? Also wenn er das sagt über diese Männer, dann sagt er das auch über uns. Und schau, wie sie das werten. Wenn du das sagst, dann schmähst du auch uns. Wie werten sie das, was Jesus Christus hier sagt? Als Schmähung. Man könnte auch übersetzen als Beleidigung. Das heißt, anstatt sich das, was Christus gesagt hat, zu Herzen zu nehmen und Buße zu tun und zu sagen, du hast recht, es ist wahr. Häufig tun wir so fromm, aber im Inneren sind wir voller Sünde. Es ist wahr, wir verlieren uns so häufig in so Details und lassen die großen Dinge außer Acht. Und ja, es ist wahr, wir lieben häufig die Ehre bei den Menschen und wir verunreinigen häufig andere, anstatt andere zu lehren, in Reinheit zu leben durch unsere Heuchelei. Ja, wir sind schuldig, du hast recht. Anstatt sich zu demütigen und sich zu erniedrigen, sagen sie, du beleidigst uns. Wie kannst du es wagen, mit uns so zu reden? Anstatt dass sie sagen würden, ja, es ist wahr, wir haben nicht das gelehrt, was im Psalm 51 steht, wo es heißt, Gott, du hast kein Gefallen an Schlachtopfer, sonst gebe ich es, Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Sich in Wahrheit, statt selbstgerecht zu sein, sich zu überheben, sich in Wahrheit mit einem zerbrochenen Herzen sich zu demütigen. Nein, sie können dieses Wort nicht annehmen. Es ist eine Beleidigung für sie. Sie lassen sich nicht überführen. Es ist völlig unverdient, was Christus dort ausspricht. Nein, sie haben ein Problem damit. Das ist das Problem von stolzen Menschen. Wenn du ihnen die Wahrheit sagst, dann ist ihre Antwort nicht, du hast recht, ich muss mich demütigen, sondern sie sagen, wie kannst du es wagen, mich anzugreifen, mir so etwas vorzuwerfen. Wie ist das bei dir, wenn Gottes Wort dich überführt? Ist da dann Überführung und Zurechtweisung, wenn er dich tadelt und dir deine Sünde aufzeigt? Ist da Demütigung und Einsicht und Erniedrigung? Oder ist das für dich alles Schmach und Beleidigung und Wehe, wenn dir jemand deine Sünde zeigt? Die Gesetzesgelehrten sind stolz und so richtet Christus auch einen dreifachen Wehruf an sie. Und wiederum müssen wir das Gehörte zuallererst auf uns anwenden und tatsächlich sind diesmal auch wir Pastoren diejenigen, die das in allererster Linie auf uns anzuwenden haben. Aber auch alle anderen, selbst die nicht lehren, können hier lernen, denn Christus tadelt hier etwas, was häufig jemandem vorgeworfen wird, nämlich Gesetzlichkeit. Eigentlich glaube ich, alle wahren Christen, die ich kenne, wurde schon Gesetzlichkeit vorgeworfen. Aber die Leute, die diesen Vorwurf machen, wissen häufig selber gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Darunter wird alles Mögliche verstanden. Aber sie hier tatsächlich, die Gesetzesgelehrten, sie waren gesetzlich. Und Christus tadelt hier im Grunde drei Dinge, die wir uns gleich anschauen wollen. Zunächst einmal lehrten sie menschenerdachte Gesetze und legten so Menschen Lasten auf, die Gott ihnen niemals aufgetragen hat. Und sie selbst halten sich nicht mal dran. Das ist ein Element von Gesetzlichkeit, Menschengebote zu erlassen. Und zweitens waren sie auch noch selbstgerecht. Das heißt, sie ließen sich gar nicht von dem Gesetz Gottes überführen, wozu das Gesetz eigentlich gegeben ist, dass man Buße tut. Nein, alle, die Buße predigen, haben sie getötet. Gesetzlich, wenn man meint, das Gesetz zu halten und keine Kritik annimmt und keine Buße tut, selbstgerecht ist. Und dann drittens, und das ist die Definition eigentlich von Gesetzlichkeit, ja, wenn man anstatt die Gnade und das Evangelium predigt und auf Christus hinweist, die Leute lehrt, dass sie durch das Gesetz selig werden können, gerettet werden können, weil sie sich an Regeln halten und damit selbst nicht in das Reich Gottes gehen und auch noch die davon abhält, die eigentlich in das Reich Gottes gehen wollen. Also diese, wir können sagen, drei Seiten von Gesetzlichkeit, die tadelt Christus hier. Menschengesetze lehren, kein zerbrochenes Herz haben, sondern die wahren Propheten töten wollen. Und nicht lehren, wie man gerettet wird, selbst nicht gerettet wird und auch andere dazu anleitet, nicht gerettet zu werden. Lasst uns das nun genauer anschauen, diese drei Wehrufe, damit wir auch besser verstehen, was eigentlich Gesetzlichkeit bedeutet. Also der erste Wehruf, Vers 46. Er aber sprach, auch euch Gesetzesgelehrten. Wehe, denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten und selbst rührt ihr die Lasten nicht mit einem Finger an. Also kein bisschen. Wehe euch. Unheil droht euch. Gottes Gericht kommt über euch. Wehe euch. Denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten. Und achte darauf, es heißt hier, ihr belastet sie. Ihr legt ihnen diese Bürde auf. Hier geht es um Dinge, die sie tun und nicht die Gott tut. Sondern sie kommen mit einem tonnenschweren Regelkatalog, den kein Mensch tragen und erfüllen kann. Sie nahmen Gottes Gebote und fügten einfach noch ihre Menschengebote hinzu. Und es ließen sich jetzt so viele Beispiele nennen. Daran, wo man es häufig am besten sehen kann, ist das Sabbatgebot, das wir in Exodus 20 in den 10 Geboten haben, dass man diesen Tag heiligen, aussondern soll und ruhen soll. Und eigentlich ist es ein Geschenk von Gott, dass er sagt, du musst nicht 7 Tage arbeiten, sondern einen Tag in der Woche kannst du ruhen, um mich zu verehren, um mich zu suchen, damit ich deiner Seele wohltue. Das ist für den Menschen. Und was machen sie daraus? Ein unerträgliches Regelwerk, das keiner halten kann. Also sie nehmen den Sabbat und machen daraus 39 Kategorien, was verboten ist. Und diese 39 Kategorien sind noch mit vielen Unterkategorien dann untergliedert. Und man weiß eigentlich gar nicht mehr so genau, was man jetzt tun darf und was nicht. Die Juden auch heutzutage räumen selbst ein, dass die Gebote in Bezug auf den Sabbat so kompliziert und so umfangreich ist, dass man erst intensiv studieren muss, damit man die Vorschriften ansatzweise verstehen kann. Und diese letzte Kategorie von den Sabbatgeboten ist zum Beispiel die Kategorie des Tragens oder des Transportierens. Darf man am Sabbat eigentlich etwas aufheben? Ein Gegenstand und den vielleicht woanders hin tun? Hast du dich das auch schon mal gefragt? So. Ja, das kommt drauf an. Was ist das für ein Gegenstand? Wie schwer ist der Gegenstand? Wie weit willst du den eigentlich tragen? Und wohin willst du den eigentlich tragen? Ist das im Privaten oder in der Öffentlichkeit? Ihr seht, es betrifft einfach alles. Ein Jude darf nicht nach ihren Geboten jetzt auch heutzutage das heiße Wasser aufdrehen. Weil das fällt unter die Kategorie Kochen. Wir haben einen Herd zu Hause, der hat Sabbatfunktion. Ja, der ist extra für Juden eingebaut, weil sie dürfen am Sabbat nicht den Ofen anmachen, der muss von alleine angehen. Ja? Und es ist unerträglich, all diese Regeln zu haben und du weißt kaum noch, was zu tun ist und was nicht. Er aber sprach, euch Gesetzesgelehrten, wehe, denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten und selbst rührt ihr die Lasten nicht mit einem Finger an. Sie lernen etwas letztendlich, was sie selber nicht tun. Denn sie als Experten kennen 1000 Schlupflöcher, um nicht leiden zu müssen unter all diesen Regeln. Also stell dir mal einen Steuerberater vor, der kennt sich sehr gut aus mit Steuern und der ist ganz penibel. Also sofort ist Anzeige raus, wenn irgendeiner Steuern hier und dort nicht bezahlt hat. Aber er selbst kennt sich so gut aus mit den Steuern, dass er selbst weiß, wo all die Schlupflöcher sind und wie er am meisten Steuern sparen kann. So können wir uns das hier vorstellen, so auch im Judentum. Ich gebe euch ein Beispiel. Im Privaten darf man bestimmte Dinge hin und her tragen, nur gewissen Grenzen, aber im Privaten ist das eher möglich, aber nicht im Öffentlichen. Auf öffentlichen Straßen geht das nicht. Du darfst nichts umhertragen, ist verboten. Wie kann ich das Öffentliche zu einem Privaten hinbekommen? Was sie jetzt machen, und das ist heutzutage noch so, wenn ihr in Manhattan mal zum Beispiel seid, in Manhattan, dann könnt ihr sehen, dass um bestimmte Viertel ein Seil gespannt ist. Das geht durch alle Viertel hindurch, überall. Sie denkt ihr vielleicht, das ist ein Stromkabel oder was ist das? Nein, diese Schnur wird gespannt und zwar über 40 Quadratkilometern hinweg. Ja, wird die gespannt um ganze Viertel, weil alles, was innerhalb von einem Zaun ist, ist privat. Und wenn wir diese Schnur spannen um all unsere Häuser, dann können wir auf den Straßen was tragen. Dann ist das nicht mehr, also versteht ihr? Wir können noch viele, es gibt zum Beispiel den sogenannten Sabbatstift, den kannst du dir kaufen, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, denn laut dem Gesetz der Rabbiner darf man am Sabbat nicht schreiben. Du darfst nicht mehr als 2 Buchstaben, glaube ich, schreiben. Was machst du denn jetzt, wenn du einen Notfall hast? Dein Kind hat sich einen Arm gebrochen, du musst ins Krankenhaus und dann musst du bestimmte Dokumente ausfüllen. Was machst du? Kannst du am Sabbat nicht machen. Also haben die Juden für sich einen Stift erfunden, weil sie sagen, nur permanentes Schreiben ist verboten. Wir haben einen Stift, wenn du damit was schreibst, dann löst sich das nach einer gewissen Zeit auf, sodass die Krankenhäuser genug Zeit haben, das zu digitalisieren. Aber dann ist die Schrift verschwunden und damit ist es wieder erlaubt. Das heißt, du kannst dir deinen Sabbat-Pen, deinen Sabbatstift kaufen. Du findest Wege, um die Gebote, die du dir selbst aufrichtest, irgendwie zu umgehen. 1000 Schlupflöcher und so auch schon zu der Zeit von Jesus Christus. Die Gesetzesgelehrten kannten das Gesetz in- und auswendig und sie wussten, wie das für sie nicht zur Last wird. Jesus sagt das in Markus Kapitel 7, dass sie sogar so weit gingen, dass sie, indem sie ihre eigenen Gebote lehrten, die Gebote Gottes aufgehoben haben. In Markus 7 heißt es, vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Ihr gebt aber das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen trefflich, hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferung haltet. Denn Mose hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das ist deine Opfergabe, sei das, was dir von mir zugute gekommen wäre, lasst ihr ihn nichts mehr für Vater und Mutter tun. Indem ihr das Wort Gottes ungültig macht durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt und Ähnliches dergleichen tut ihr viel. Also eigentlich solltest du Vater und Mutter versorgen im Alter und da sind einfach Leute, die sagen, Korban, das heißt, das, was ich habe, gehört dem Tempel. Also ich mache hier was besonders Frommes und das ist doch jetzt mein Gebot, wenn ich das sage, dann gebe ich das einfach dem Tempel. Ja, und dann braucht man sich nicht mehr um Vater und Mutter kümmern. Muss man denen nichts mehr geben? So richtet ihr sogar Menschengebote auf, die letztendlich sogar Gottes Gebote aufheben. Und letztendlich ist es sogar so, lehrt uns die Heilige Schrift, dass diese Männer nicht mal Gottes Gebote, die er gegeben hat, gehalten haben. Paulus sagt das so klar in Römer Kapitel 2, da heißt es ab Vers 17, wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt, dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, Und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz ist. Der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht. Der du predigst, man solle nicht stehlen, du stiehlst. Der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch. Der du die Götzenbilder für Greuel hältst, du begehst Tempelraub. Der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Also das ist gesetzlich. Wenn du Menschen belastest mit einem menschenerdachten Regelwerk, das nicht aus Gottes Wort kommt und dadurch ihr Leben zu Qual machst, dass sie auch kaum noch wissen, was gefällt jetzt Gott, was nicht, was darf ich hier machen, was darf ich da nicht machen und so weiter. Und dann verdrehst du noch Gottes Wort, dass deine menschlichen Gebote über Gottes Gebote stehen und in Wirklichkeit tust du gar nichts davon, weder Gottes Gebot noch die Menschengebote, die du lehrst. Wie gesagt, wir hatten vor kurzem einen Besucher, der gesagt hat, seine Gemeinde will ihn nicht taufen, weil er hat einen Bart. Ja? Wie viele Geschichten kennen wir, was alles gefordert wird, was nicht in Gottes Wort steht? Und verdreht Gottes Wort nicht, indem ihr sagt, es sei gesetzlich, wenn wir den Leuten sagen, ihr sollt euch taufen lassen, ihr sollt Teil der Gemeinde werden, ihr sollt geben, ihr sollt dienen, ihr sollt Gott hingegeben leben. Das ist nicht gesetzlich, das ist das, was Gott fordert. Das sind die Grundlagen des Christentums. Aber hier kommen Menschen, die bringen anstatt Gottes Wort Tradition. Und sie machen Menschen das Leben schwer. Und wir alle kennen solche Regeln. Dinge, die nicht aus Gottes Wort kommen, die aber zum höchsten Maß gesetzt werden. Und wenn du das nicht tust, dann kannst du kein Christ sein oder was auch immer. Christus sprach anders. Es heißt in Matthäus Kapitel 11, Abvers 28, kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ein Prediger muss darum auch in allererster Linie sich selbst predigen und er kann nichts von anderen fordern, was er selber nicht zu tun willig ist. Johannes Calvin hat es einmal so ausgedrückt, so prägnant. Er sagt, ein Prediger, der nicht zuerst sich selbst predigt, es wäre besser, er würde stürzen auf dem Weg zur Kanzel und bräche sich sein Genick, als solch eine Predigt zu halten, wo er etwas von anderen fordert, was er selbst nicht bereit ist zu tun. Wisst ihr, kein Lehrer und auch wir Pastoren, wir sind nicht ansatzweise vollkommen. Wir versagen häufig. Wir predigen immer als ein Sünder zu Sündern. Wehe uns, wenn wir nicht Buße tun. Und wenn wir nicht umkehren. Und wenn wir irgendein Regelwerk auf euch anwenden, das wir selber nicht tun wollen. Und wehe uns vor allem, wenn wir ein Regelwerk auf euch anwenden, was nicht aus der Heiligen Schrift kommt. Und wenn wir Lasten auf euch legen, die kein Mensch jemals tragen sollte, weil Gott es niemals geboten hat. Und dann groß predigen und vieles verlangen und selbst diese Gebote nicht mit einem kleinen Finger anzufassen, diese Lasten sie zu tragen. Weh uns, wenn das so ist. So müssen wir uns prüfen, ob wir gesetzlich sind in der Hinsicht, dass wir Menschengebote lehren, indem wir Dinge verlangen, die Gott niemals geboten hat. Und indem wir vielleicht Dinge verlangen, die wir niemals selbst bereit sind, auch nur ansatzweise zu halten, in Wahrheit. Nun der zweite Weheruf, ab Vers 47. Wehe euch, denn ihr baut die Grabmäler der Propheten, eure Väter aber haben sie getötet. So seid ihr Zeugen und stimmt den Werken eurer Väter bei, denn sie haben sie getötet, ihr aber baut ihre Grabmäler. Also wiederum, wehe euch, Unheil droht euch, Gottes Zorn ruht auf euch, wehe euch, denn ihr baut die Grabmäler der Propheten, eure Väter aber haben sie getötet. Also in Israel findet man tatsächlich so einige Grabstätten von Propheten. Da kannst du sagen, da liegt der Prophet Samuel, da liegt der Prophet Malachi und so weiter. Und die Gesetzesgelehrten, die sagten sich, wir ehren doch die Propheten, wir stehen auf ihrer Seite, wir bauen ihnen jetzt besonders pompöse Grabmäler und so weiter, denn wir schätzen sie und das sollen alle wissen. Worin genau liegt das Problem? Ich erinnere mich, als ich einmal in London war, da habe ich Bunhill Fields besucht. Das ist so ein Friedhof, wo so viele unserer Glaubenshelden liegen. Also John Bunyan und John Owen und Thomas Goodwin und die ersten reformierten Baptisten und so weiter. Und die Gräber sind so schlecht gepflegt, dass man nicht mehr auf diesen Steingräbern lesen kann, wer da nun begraben ist und überall ist Unkraut und so. Und ich habe mich auch gefragt, schade, dass keiner irgendwie wertschätzt, dass da so Männer Gottes liegen, könnte man doch auch pflegen und so weiter. Also was ist das Problem denn, wenn man sich jetzt kümmert um Lehrer, um Propheten, um ihre Gräber, die verstorben sind? Nun, der Punkt ist dieser. Der einzige Prophet, den diese Menschen ehren, ist ein Toter. Ja? Das heißt, nur ein toter Prophet ist ein guter Prophet in ihren Augen. Hast du verstanden? Nur ein toter Prophet ist ein guter Prophet. Sie sind bereit, nur solche Propheten zu ehren, die schon unter der Erde liegen, die schon tot sind. Und das ist ihre Sünde. Jetzt ehrt ihr sie. Jetzt baut ihr ihnen Grabmäler. Ja, weil sie euch jetzt nicht mehr kritisieren. Und darum seid ihr wie eure Väter. Sie haben sie getötet. Ihr baut ihnen die Grabmäler. Ihr seid Komplizen ihres Werkes. Sie haben sie getötet, ihr baut die Grabmäler. Ihr seid genauso wie eure Väter. Ihr tut so, als würdet ihr die Propheten ehren, als würdet ihr das Gesetz Gottes lieben. Ihr ehrt sie nur, weil sie tot sind. Ihr stimmt den Werken eurer Väter bei. Für euch ist nur ein toter Prophet ein guter Prophet. Diese Männer kümmern sich nicht um die Worte der Propheten, sie kümmern sich um ihre Gräber. Und das ist das Merkmal von gesetzlichen Menschen. Sie sind selbstgerecht, sie meinen fromme Menschen zu sein, die auf der Seite all der frommen Männer Gottes stehen und die es je gab. Und sie sagen, sie stehen auf der richtigen Seite. Aber sie ehren sie nur, weil die nicht mehr leben und sie sich nicht kritisieren. Denn wenn ein Prophet da wäre und sie tadeln würde für all ihre Gesetzlosigkeit, was würden sie dann tun? Ja, wir sehen es doch hier. Christus steht vor ihnen, der Größte. Größer als alle Propheten zusammen, von denen alle Propheten gezeugt haben. Er deckt ihre Sünde auf. Da ist keine Ehre, da ist kein Respekt. Alles, was sie da tun, bei den Propheten ihre Gräber zu schmücken, ist alles Heuchelei. Denn für sie ist nur ein toter Prophet ein guter Prophet. Und wie viele Menschen sind da, die sagen, oh, ich finde diesen Erweckungsprediger und dieses und jenes gut. Aber wehe, ein lebendiger Prediger steht vor ihnen. Wehe, da ist jemand, der ihre Sünde aufdeckt und ihr in ihr persönliches Leben hineinspricht und sagt, da ist Sünde, da solltest du umkehren. Nein, wehe. So redest du nicht mit mir. So redest du nicht in mein Leben. Das verbiete ich mir. Denn es ist einfach, Menschen in der Vergangenheit zu ehren, weil die haben ja die kritisiert. Und das ist eine ganz andere Sache, wenn man selber getadelt wird und überführt wird, ob man umkehrt oder nicht. Christus sagt hier, Vers 49, darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen. Christus zitiert hier nicht aus einem Buch. Er spricht hier, was die Weisheit Gottes sagt. Das heißt, der Ratschluss des dreieinigen Gottes, in seiner Weisheit sprach Gott, ich sende ihnen Propheten und Apostel und sie werden einige töten und verfolgen. Das erinnert uns sehr an das Gleichnis, das dann später kommt in Lukas Kapitel 20 von diesem Weinberg und den Weingärtnern, wo der Besitzer, der Herr des Weinbergs, Männer sendet und sie töten ein nach dem anderen, bis sie am Ende sogar den Sohn Gottes töten. In Offenbarung Kapitel 6 lesen wir von den Märtyrern ab Vers 10. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen aber jeden ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Sollten. Das heißt, Gott hat in seinem Ratschluss und in seiner Weisheit beschlossen, dass er Apostel und Propheten senden wird und die müssen getötet werden. Sie sollen als Märtyrer sterben, zur Ehre Gottes und als Zeugen für die Wahrheit. Warum hat Gott das jetzt so angeordnet, dass in der Vergangenheit so viele Gesandte Gottes einer nach dem anderen verfolgt und sterben musste? Verfolgt werden musste und sterben musste. Christus sagt es, Vers 50. Wozu das alles? Damit das Blut aller Propheten, das von Grundlegung der Welt an vergossen worden ist, von diesem Geschlecht gefordert werde. Von dem Blut Abels an bis zu dem Blut des Zechariah, der zwischen dem Altar und dem Haus umkam. Ja, sage ich euch, es wird von diesem Geschlecht gefordert werden. Hörst du, was Christus hier sagt? Warum hat Gottes Weisheit es so verordnet, dass so viele Propheten nach Israel gesandt sind und getötet worden sind? Damit am Ende das gesamte Gericht für all diese Blutschuld auf diese Generation fällt. Gott wollte all ihre Bosheit offenbar machen, um dann am Ende all seinen Zorn auf sie zu laden. So hat Gottes Weisheit es geplant. So wollte er offenbar machen, wie böse sie sind, damit sein gerechter Zorn auch über sie offenbar werden kann. Es heißt schon in dem Propheten Jeremia, Kapitel 7, ab Vers 5, von dem Tag an, da eure Väter aus dem Land Ägypten auszogen, bis auf diesen Tag habe ich alle meine Knechte, die Propheten zu euch gesandt, täglich früh mich aufmachend und sendend. Aber sie haben nicht auf mich gehört und ihr Ohr nicht geneigt. Und sie haben ihren Nacken verhärtet und haben es schlimmer gemacht als ihre Väter. Und wenn du all diese Worte zu ihnen redest, so werden sie doch nicht auf dich hören. Und rufst du ihnen zu, so werden sie dir nicht antworten. Und Gott sendet Jeremia dennoch. Gott sendet ein Propheten nach dem anderen und sie machen es immer schlimmer und schlimmer. Von Anfang, schon von der Grundlegung der Welt an, Abel, der Gerechte, der getötet wurde von seinem gottlosen Bruder, bis zu diesem Letzten, der im Alten Testament erwähnt wird. Und du musst dazu wissen, dass das Alte Testament für die Juden aufgebaut ist, von Genesis, vom ersten Buch Mose, bis zu dem letzten Buch, und das ist in der hebräischen Bibel 2. Chronik. Das heißt, wenn Christus jetzt hier sagt, von Abel bis Zechariah, dann ist das von den ersten Seiten der Heiligen Schrift, vom Alten Testament bis zum letzten. Das ganze Blut von allen Märtyrern wird auf diese Generation kommen. Was war das für ein Mann, von dem wir lesen in 2. Chronik? Ich lese euch mal 2. Chronik 24 ab Vers 8. Und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter, und dienten den Ascherim und den Götzenbildern. Da kam ein Zorn vom Herrn über Juda und Jerusalem wegen dieser Schuld. Und er sandte Propheten unter sie, um sie zu dem Herrn zurückzuführen, und diese warnten sie, aber sie hörten nicht darauf. Und der Geist Gottes kam über Zechariah, der Sohn des Priesters Jojada. Und er trat vor das Volk und sagte zu ihnen, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? So wird es euch nicht gelingen, weil ihr den Herrn verlassen habt, so hat euch er auch euch verlassen. Und sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof des Hauses des Herrn. Und der König Joasch dachte nicht an die Gnade, die sein Vater Jojada ihm erwiesen hatte, und er brachte dessen Sohn um. Und als er starb, dieser Märtyrer starb, sprach er, der Herr möge es sehen und Rechenschaft fordern. Und ja, der Herr hat es gesehen. Und er wird Rechenschaft fordern. Seht ihr, wie skrupellos und korrupt sie waren, dass sie sogar auf dem Tempelgelände jemanden getötet haben? Die Rache Gottes kommt. Und sie kommt über dieses Geschlecht, denn am Ende der Tage haben sie sogar den Sohn Gottes und seine Apostel abgelehnt und getötet. Und hier ist der Höhepunkt der Mordserie erreicht. Sie haben ihr Maß voll gemacht. Der Höhepunkt am Ende ist sogar, dass sie den Sohn Gottes ergreifen und ihn töten. Und was sagen sie dazu? Wir lesen das in Matthäus Kapitel 27, wo Pilatus sagt so, ich bin unschuldig an seinem Blut. Seht ihr zu, was ihr mit ihm macht? Und das ganze Volk antwortet und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Sie haben das Maß voll gemacht. Alle Propheten, in allen, sagt die Schrift, wohnte der Geist Christi. Alle verwiesen auf Christus, alle predigten die Wahrheit, riefen zu Buße auf und sie alle forschten und sprachen Bezug auf Christus. Und wenn sie nun die Erfüllung aller Propheten töten, so sind sie schuldig am Blut aller Propheten. Der Herr wird rächen und vergelten. Und tatsächlich, 70 nach Christus kam das Gericht auch schon. Ein unfassbares Blutbad entstand und Blut floss strömend durch die Stadt Jerusalem. Sie wurden hingerichtet, massakriert von den Römern. Dafür, dass sie den Messias und allen Propheten nicht gefolgt sind. Aber das, ihr Lieben, ist nur ein Vorgeschmack, was 70 nach Christus geschah, nur ein Vorgeschmack auf dieses ewige Feuer, das sie erwartet, wenn die Königin von Saba, wenn die Männer aus Ninive und all die anderen aufstehen werden, um gegen sie zu zeugen, weil sie nicht auf die Propheten und nicht auf den Sohn Gottes gehört haben. So haben sie die Propheten, die Toten, geehrt, aber die Lebendigen getötet. Sie ehren die Toten, aber sie töten die Lebendigen. Seht ihr, was für Heuchler sie sind? Sie sagen, sie halten das Gesetz. Und wehe ihnen. Wehe irgendeinem Menschen, der auftritt und sagt, dass sie Sünder sind. Der auftritt und sagt, dass sie umkehren müssen. Das macht gesetzliche Menschen aus. Du kannst sie nicht überführen. Sie sind absolut davon überzeugt, dass sie gute Menschen sind. Und das Gesetz Gottes ist eigentlich dazu da, dass es uns treiben sollte zu Christus. Wir lesen in Römer 3, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Oder Galater Kapitel 3, Vers 24. Also ist das Gesetz unser Erzieher, man könnte auch übersetzen, unser Zuchtmeister, auf Christus hin geworden. Das heißt, das Gesetz, auch das die Propheten verkündigt haben, dass sie es nicht halten, sie hätten Buße tun sollen. Aber sie taten es nicht. Sie hätten zu Christus kommen sollen, aber sie taten es nicht, weil sie dachten, sie sind gute Menschen und sie halten Gottes Gebote. Und wenn du ihnen aufzeigst, dass ihre Traditionen falsch sind, dass ihre Wege böse sind, sie kehren nicht um. Und es ist eine Sache zu sagen, ich liebe Bußprediger durch die ganze Geschichte hindurch, die Propheten, die so mutig aufstanden. Und eine ganz andere Sache, wenn du mit so einem Bußprediger am Esstisch sitzt, wie sie es taten, Christus, und all ihre Sünden aufdeckt. Wir sehen dann am Ende noch, wie sie damit umgehen und was sie dann nun planen. Aber wie ist das jetzt bei dir? Wenn das Gesetz Gottes dich überführt und die Propheten, schlägst du dir dann an deine eigene Brust wie der Zöllner oder schlägst du dann um dich wie diese Gesetzesgelehrten? Wirst du wirklich überführt von Gottes Gesetz oder meinst du, das Gesetz zu halten und wehe, jemand kritisiert das? Aber lasst uns zu dem dritten Weheruf kommen, Vers 52. Wehe euch, Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die hineingehen wollen, habt ihr gehindert. Also die eigentliche Aufgabe von Lehrern Gottes, von den Gesetzeslehrern, wäre, den Menschen zu lehren aus der Heiligen Schrift, wie sie in das Reich Gottes eingehen können. Wie sie solche Erkenntnis gewinnen im Glauben, dass diese Erkenntnis ein Schlüssel ist, um in das ewige Leben einzugehen. Und darum heißt es in Matthäus Kapitel 23, ab Vers 13, wehe euch aber, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen. Und ihr geht nicht hinein. Und die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Sie hätten lehren müssen, wir haben das Gesetz studiert, wir fügen nichts hinzu, aber das Gesetz, das wir lehren, es überführt uns von all unserer Schuld und wir können es nicht erfüllen. Wir müssen umkehren, wir müssen uns erniedrigen und wir müssen weinen und klagen über unsere Sünde. Und es reicht nicht einfach Brandopfer und Schlachtopfer darzubringen, sondern wie David sagt in Psalm 51, ein zerschlagenes Herz, ein zerbrochener Geist, das ist, was Gott nicht verachtet. Wir müssen Buße tun und wir warten auf die Erlösung Israels, auf den Messias, dass er uns erlöst, denn wir können das Gesetz nicht halten. Stattdessen leiten sie die Menschen dazu an, dass sie selbst gerecht werden. Dass du ihnen Regeln gibst und wenn man sich an die Regeln hält, dann glaubt man, dann ist man schon fromm und dann wird Gott einen annehmen und wie sollte denn Gottes Zorn auf mir ruhen? Nein, Gott liebt mich. Guck mal, im Johannesevangelium sagt Jesus in Johannes Kapitel 5, Vers 39, ihr erforscht die Schriften. Also ihr seid es doch, die Schriften erforscht. Denn ihr meint in ihnen das ewige Leben zu haben. Ah, sie suchen auch nach dem ewigen Leben. Ja, und was sagt Jesus? Und diese heiligen Schriften sind es, die von mir zeugen. Wollt ihr wissen, was das ewige Leben ist?
sie sind es, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt.
Also ihr studiert und sucht das ewige Leben. Ja, das Gesetz Gottes halten kriege ich hin. Und ich lege noch Gesetze oben drauf.
Ihr habt nicht erkannt, dass dass die gesamten heiligen Schriften sprechen von Christus und ihn bezeugen und dass es darum geht, zu ihm zu kommen?
Christus selbst ist im Grunde dieser Schlüssel der Erkenntnis. Er ist es, der Einlass gewährt ins ewige Leben. Sie hätten dem Volk lehren müssen, Gott zu kennen, den Messias zu erwarten, Buße zu tun, umzukehren von all ihren bösen Werken und zu fliehen zu dem Sohn Gottes für Erlösung. Stattdessen werfen sie den Schlüssel der Erkenntnis weg. Oder wie ein anderes Wort es sagt, der Stein, der Eckstein ist, worauf alles gründet, den haben die Bauleute verworfen. Herr, weg damit, weg mit diesem Schlüssel der Erkenntnis. Hier ist Einlass ins ewige Leben durch den Sohn Gottes. Wir geben euch lieber einen Regelkatalog. Und Gott wird uns schon irgendwie annehmen.
Denn hier ist die Definition schlechthin für Gesetzlichkeit. Wenn solche, die das Evangelium von der freien Gnade Gottes predigen sollten, wahre Buße und Zerbruch und wahre Rettung aus Gnade und Vergebung und Erbarmen durch Gottes Retter, statt das zu verkündigen und den Menschen zu sagen, wie sie gerettet werden können, was der Schlüssel der Erkenntnis ist, ihnen stattdessen einfach irgendwelche Lasten aufzubürden, ihnen irgendwelche moralischen Anleitungen zu geben, dass sie sich als bessere Menschen fühlen, ihnen irgendwie einen Katalog von Gemeinderegeln zu geben, ohne Zerbruch und ohne Glauben und ohne Gnade. Und ist es nicht so? Ist es nicht das, was wir überall heute sehen in den Staatskirchen? Wir haben ja, der junge Mann ist auch heute hier, er ist ein junger Mann, der wurde befreit von den schlimmsten Drogen und von Spielsucht und so weiter. Er hat sich bekehrt von einem gottlosen Leben und er kennt ja nichts, er kennt keine wahren Christen, ruft er an bei der evangelischen Kirche und hat eine Pfarrerin am Telefon und erzählt, was bei ihm passiert ist und dass er sich taufen lassen will. Und was sagt sie? Ah, da bist du, glaube ich, nicht so richtig bei uns. Da solltest du mal gucken, dass du vielleicht eine Freikirche findest. Ja? So? Überlegt euch das, wie Abertausende vor der Corona-Zeit kommen in diese Gottesdienste und anstatt sie den Schlüssel der Erkenntnis lehren, dass Menschen eingehen können in das ewige Leben, gehen sie selbst nicht hinein und sie hindern auch solche, die gerne hineingehen wollen. Indem sie nicht die Wahrheit verkündigen, indem sie nichts erzählen von Buße und Umkehr und von Rettung in Christus, nichts. Ich erinnere mich, wie ich auf einer Veranstaltung sprach und eine Pfarrerin war dabei und die kam danach zu mir und sagte, du hast da gepredigt über Wiedergeburt und so, das ist doch die Taufe, oder? Sie hatte keine Ahnung davon, dass sie wiedergeboren werden muss. Oder was machen diese Leute? Ich war einmal eingeladen, Konfirmandenunterricht zu geben in einer evangelischen Kirche. Und da geht es darum, das Vaterunser den Leuten beizubringen. Was haben die Pfarrer gesagt, was man lehren soll? Die Lektion für euch, wir wollen das Vaterunser durchgehen. Schreibt bitte euer eigenes Vaterunser. Schreibt mal euer Vaterunser, wie ihr es euch vorstellt. Ja? Überlegt euch, wie groß die Schuld ist. Auf all diesen Menschen, die so viel Gelegenheit haben, Christus zu verkündigen und wahre Buße zu proklamieren. Nichts dergleichen tun. Sie werden selbst nicht gerettet und sie helfen den Menschen nicht, sondern sie hindern sie auch noch daran. Und ihr Lieben, die Evangelikalen sind kein Deut besser, kein Stück. Denn anstatt Buße und das ewige Gericht und die Umkehr von der Sünde zu predigen und die Rettung allein aus Gnade, fangen sie an und erzählen irgendwelche schönen Geschichten, die nett sind und irgendwelche Menschen irgendwie innerlich berühren und dann gehen sie ganz erfreut nach Hause und bleiben dieselben verdammten Sünder, die sie vorher waren und gehen nicht ins ewige Leben ein. Oder die Gemeinden, die irgendwelche moralischen Regeln über Regeln geben, aber die niemals beibringen, was wahre Gnade bedeutet, was der Schlüssel der Erkenntnis ist, um wiedergeboren zu werden. Und nicht nach Druck, oh, ich muss diese Gebote halten und diese Gebote, sondern zu erleben, wie Gott sein Gesetz in dein Herz schreibt und du gerne tust, was der Herr sagt. Denn die Schrift sagt, seine Gebote sind nicht schwer. Aber dazu musst du eine neue Kreatur werden. Denn es ist unmöglich, in das Reich Gottes einzugehen, es sei denn, du wirst vom Neuen geboren. Aber wehe uns. Wehe uns, wenn wir alles Mögliche predigen, aber den Schlüssel der Erkenntnis verworfen haben und aus den Händen der Menschen reißen. Und wehe uns Eltern, wenn das Einzige ist, was wir unseren Kindern beibringen, irgendein Regelkatalog ist. Und sie nie verstanden haben, was Gnade ist und wahre Errettung, Erlösung. Das ist Gesetzlichkeit. Wenn man meint, ich habe so viele Regeln und ich halte die alle und niemand kann irgendwas sagen, also bin ich gerecht vor Gott. Gesetzlichkeit. So, und jetzt schaut doch mal, wie sie darauf reagieren, dass Christus sie überführt von all diesen Sünden ihrer Gesetzlichkeit. Und diese Gesetzlichkeit wird sie verdammen in die tiefsten Tiefen der Hölle. Wie reagieren sie? Vers 53. Als er von dort hinausgegangen war, fingen die Schriftgelehrten und die Pharisäer an, hart auf ihn einzudringen und ihn über vieles auszufragen. Und sie lauerten auf ihn, etwas aus seinem Mund zu erjagen. Ihr Lieben, das ist Jagdsprache, jagen. Er ist für sie freiwillig. Hier, erinnert euch, in Lukas Kapitel 9 haben wir das gelesen, dass Christus von nun an sein Angesicht auf Jerusalem richten wird. Das heißt, jetzt kommt der Konflikt. Jetzt wird er sich anlegen mit der religiösen Führung. Jetzt werden sie anfangen, ihn zu jagen. Warum? Wie Christus es einmal sagte, sie hassen mich, weil ich davon zeuge, dass ihre Werke böse sind. Und so hassen sie ihn. Und sie wollen ihn tot sehen, so wie die toten Propheten. Sie warten auf etwas, sie stellen ihnen viele Fragen, sie kommen heimtückisch und sie suchen nach etwas als Gesetzesgelehrten, wenn er doch nur einmal was Falsches sagt. Wenn wir etwas finden, womit wir ihn anklagen können, dann können wir ihn verdammen, denn sie sind die Experten im Gesetz. Und wehe ihm, wenn er etwas sagt, was abweicht von unserem Regelkatalog, dann haben wir etwas. Und ihr wisst, sie haben nichts gefunden. Es mussten letztendlich falsche Zeugen auftreten im Gericht. Nun, sie können das tadelnde Wort Gottes nicht annehmen. Sie fühlen sich angegriffen, sie sind stolz, sie können sich nicht erniedrigen. Und darum lauern sie ihn auf. Und darum wollen sie ihn richten. Und darum wollen sie ihn töten. Und noch einmal stellt sich hier auch zum Abschluss diese Frage: Wie reagierst du auf Gottes Wort? Und dieses Wort ist dazu da, dich zu überführen, dir deine Sünden zu zeigen. Nicht einfach, um dich zu verdammen, sondern um dir zu zeigen, dass du einen Erlöser brauchst, der an deiner Stelle stirbt, damit du umkehrst und neues und ewiges Leben findest. Wisst ihr, wir haben jetzt hier in Lukas Kapitel 11, haben wir 6 Weherufe gehört vom Herrn Jesus Christus, 6 Stück. Ganz Ähnliches finden wir in Jesaja Kapitel 5, da kommen auch 6 Weherufe vor. Wo Gott Wehe ruft über all die Gottlosen. Aber dann in Jesaja 6 kommt noch ein anderes Wehe. Nachdem all das gesagt wurde, ist da Jesaja in Jesaja Kapitel 6. Und er sagt: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Das heißt, wenn Gott ruft: Wehe, 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 dann rufen diese Gesetzesgelehrten: Wehe dir, Christus, dass du so etwas sagst. Möge es so sein, dass du sagst: Wehe mir. Wehe mir. So wie der Zöllner dann in Lukas Kapitel 18, wo der Pharisäer sagt: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie all die Sünder und so weiter. Und die Pharisäer, der schlägt sich an die eigene Brust und sagt: Nur Gott, sei mir Sünder gnädig. Und das Wort für gnädig, das da benutzt wird, meint eigentlich so viel wie: Sei mir ein Sühnender, also bezahl du für meine Schuld, denn ich kann nichts tun. Sei mir Sünder gnädig. Sagst du, nachdem Gott sagt: Wehe und wehe, aber und abermals, sagst du dann: Wehe mir, und erniedrigst du dich? Und so ist Vergebung. Wer über sich selbst Wehe spricht, ihr Lieben, der wird bei Gott begnadigt. Darum möge der Herr dich und mich tatsächlich befreien von aller Heuchelei, der Pharisäer. Und möge er dich und mich befreien von aller Gesetzlichkeit der Gesetzesgelehrten. Dass jeder von uns sich in Wahrheit erniedrigt und wahre Buße tut
und glaubt an den Sohn Gottes, durch den wir Einlass haben in das Reich Gottes, ewiges Leben und Gnade und Vergebung all unserer Schuld. Möge es so sein, dass keiner von uns verdammt wird, weil wir selbstgerecht sind und Heuchler, sondern dass jeder von uns sich selbst verurteilt und wehe über sich spricht und so Gnade und Barmherzigkeit findet. Und ewiges Leben. Möge der Herr unser aller gnädig sein. Amen.
Amen.